David Zabel ist bei mir, der Mitbegründer des Projektes Rules Against Racism. Seit ungefähr 3 Monaten gibt es dieses wunderbare Projekt und ich wollte doch mal fragen, den David, den ich jetzt mal danke, dass er sich die Zeit nimmt. Wie kam dieses Projekt denn zustande, David?
Ja, hallo Olli, freut mich sehr, danke für die Einladung. Das Projekt kam auf Impuls von Otto Addo zustande, aktuell Nationaltrainer Ghanas. Der hat, glaube ich, gerade auch schon auch bevor wir wirklich Roots gegründet haben, was eigentlich jetzt der formelle Gründung von Roots ist, jetzt schon ein Jahr her, 24, aber so richtig gelauncht und in die Öffentlichkeit getreten und wirklich so mit allem wasserdicht, sind wir jetzt seit einigen Monaten. Aber der Vorimpuls kam auch aus Ottos Umfeld und das wirkt schon lange in ihm, in seinem Umfeld, in seinen engeren Kreisen, wirkt schon länger das Bedürfnis, organisiert etwas gegen Rassismus im Sport zu machen. Und aus den Bestrebungen, die er lange bevor er uns alle getroffen hat, kennengelernt hat, hat es auch schon sehr, sehr viel Austausch gegeben, Vorläuferprojekte und Versuche, das so ein bisschen in die Wege zu leiten. Und Roots ist etwas, was dann entstanden ist. Ich glaube, als Otto auch viel auf Podien unterwegs war durch den Film Schwarze Adler, ist ein Dokumentarfilm gewesen über Rassismus gegen schwarze deutsche Nationalspieler. Und in dem Film kommt er ja auch vor und war demnach auch auf vielen Podien und hat sich vernetzt und ganz viel Sachen gemacht. Und er ist auch engagiert auch so in dieser Community-Geschichte und sehr, sehr offen. Und da hat er so langsam, aber sicher so ein kleines Netzwerk zusammengewebt, das dann später Roots Against Racism in Sports wurde. Es war ein langer Prozess. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben uns auch viel Zeit füreinander genommen, miteinander genommen und hatten extrem viel Austausch. Und am Ende ist jetzt etwas entstanden, was hoffentlich eine sehr schlagfertige Antwort auf Rassismus im organisierten Sport ist.
Wir kennen ihn als Fußballer Mainz 05 Borussia Dortmund, haben wir ihn ja auch zujubeln dürfen. Ist er denn, ich sag's mal, so ein gebranntes Kind? Hat er Rassismus selber auch erlebt, um da jetzt das auch auf die Beine stellen zu wollen?
Ja klar, ich meine, Otto wird dieses Jahr 50. Wenn man in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, dann ist das nicht zu vermeiden. Wenn man in der Zeit, in der Otto Fußball gespielt hat, auch noch Profi ist, dann ist das auch nicht zu vermeiden. Es ging allen Fußballern so, dass Rassismus Teil ist von den Lebenserfahrungen, die man einfach auch macht auf dem Feld und neben dem Feld. Wir erinnern uns sicherlich an das unsägliche Spiel, wo er noch mit Gerard Asamoah in einer Mannschaft war, im Diensten von Hannover 96 noch. Ich setze das jetzt mal verbal auch in Anführungszeichen, Stadion der Freundschaft in Cottbus war, weil von Freundschaft war da absolut gar nichts zu spüren. Das war der absolut entfesselte Hass, kommt ja auch in der Doku Schwarze Adler vor. Und ja, das war so eins der beschämendsten Kapitel, glaube ich, im deutschen Nachwendefußball, möchte ich sagen. Und was schockiert hat, war dann, glaube ich, auch, dass auch kleine Kinder dann darunter waren. Und vor allen Dingen, ich glaube, der Grundimpuls war dann, dass ich jetzt gerade, wo wir irgendwie alle Papas werden und auch Otto mehrfacher Papa ist, wo unsere Kinder jetzt anfangen, Fußball zu spielen, sich bestimmte Sachen wiederholen. Und das ist dann eine Form von Ernüchterung, die ich auch sehr gut kenne, selber als Papa, die dann wirklich nochmal diesen Impuls macht, wir müssen die Sache jetzt mal an der Wurzel bekämpfen. Und da geht das los. Ich möchte aber auch nochmal, glaube ich, sagen, dass es gerade auch im Amateursport, aus dem ich ja komme, ich bin so in der Kreisliga Sachsen-Anhalt viel unterwegs gewesen, späte 90er, Anfang Nuller Jahre. Und es gibt auch viel nicht gesehenen Rassismus. Ja, es gibt sehr viel subtile Sachen, es gibt viele Sachen, die dir dein Gegenspieler ins Ohr flüstert bei einer Ecke. Es gibt sehr viel, was du von Fans abkriegst, auf allen Ebenen, wo jetzt nicht unbedingt eine Sky-Kamera drauf ist. Ja, das ist auch etwas, die Basis wollen wir bei Roots auch in dieser Problematik nicht aus den Augen verlieren. Und ich denke, Otto ist durch genug Sachen gegangen, um genau zu wissen, was es braucht, um ein Gespür dafür zu haben, welche Expertisen es auch braucht, um wirklich wirkungsvoll vorzugehen gegen diesen Rassismus. Bei der sitzt relativ tief und der wird durch bestimmte Sachen auch begünstigt. Ohne dass wirklich handelnde Rassisten irgendwo sitzen, gibt es Verhalten, was Rassismus auch begünstigt. Und da hilft auch unsere Perspektive der Betroffenen, weil wir sind bei Roots ausschließlich Betroffene von Rassismus, die dort tätig sind als aktive Mitglieder. Und aus dieser Expertise heraus, wie sich das kumuliert, da wollen wir einfach auch wirken auf allen Ebenen, die der organisierte Sport bereithält.
Genau, bevor wir gleich mal ins Eingemachte gehen, tatsächlich, was habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben? Was habt ihr vor? Wollt ihr aufklären? Wollt ihr einen Zeigefinger erheben und sagen, hier, guck mal, was da aufgeht? Wollt ihr wirklich aufmerksam machen, jedes Mal, immer wieder auf Rassismus, vom Kleinsten im E-Jugend, wenn die Eltern da rumbrüllen, bis auch zur Fußball-Bundesliga?
Ja, genau. Alles, was das eigentlich schon sehr, sehr gut aufgezählt, Olli. Also wir haben dann so einen Dreiklang uns überlegt. Empowerment, ja, also die positive Bestärkung. Das ist für mich, ich bin ja bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das ist die älteste Interessensvertretung für schwarze und afrodeutsche Menschen hier in Deutschland. Und da ist Empowerment auch immer unser Schlüssel, weil Rassismus als Gift braucht ja auch immer ein Gegengift. Und für uns als Eltern, als Freunde, als große Brüder und Schwestern und Geschwister ist uns sehr wichtig, dass wir auch immer unsere Communities empowern. Weil wenn sie positiv bestärkt sind, sind sie gewappnet, sind sie gerüstet für den Rassismus, der dann eventuell mal kommt. Also für Fälle Resilienz aufbauen, Mentoring, da sehen wir uns auch. Unsere Erfahrungen weitergeben und multiplikativ bereichernd in die Communities reinwirken, die von Rassismus betroffen sind. Das nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Natürlich wollen wir, wie du gesagt hast, jetzt vielleicht nicht der erhobene Zeigefinger, wir nennen es Awareness. Awareness ist jetzt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen lenken. Wir haben ja viele, viele Beispiele, wo wir vielleicht manchmal in den Grundannahmen überhaupt gar nicht verschieden sind, aber in den Zwischenschritten, die wir machen, manchmal schon so ein bisschen klar machen müssen, woher, wie wertet eine Person, die vielleicht auch im Zweifel tagtäglich Rassismus ausgesetzt ist, eine bestimmte Situation, die gerade in der Öffentlichkeit ist. Wie sehen wir das? Wie geben wir dem eine Stimme? Wie ist das aus unserer Perspektive? Wir machen natürlich auch Workshops, überall Schulungen, da kann man uns anfragen gerne unter presse@rootsagainstracism. Und wir wollen sensibilisieren für das Thema, weil das ist ganz wichtig. Weil Rassismus ist das eine und viele sehen immer diesen Rassismus-Eisberg, die Spitze, das, was wir sehen, Stadion der Freundschaft, das, die rassistische Beleidigung, der Nazi, der verprügelt hin und her. Aber es gibt ja noch der Eisberg ist ja auch unter der Wasseroberfläche. Und unsere Aufgabe ist es auch im Community Management, bei der ISD, bei Roots genauso, ist es aufmerksam zu machen, ihr müsst sensibel sein, weil dieser Eisberg geht unterm Wasser auch weiter. Und wenn ihr nicht vorsichtig genug seid, wissen wir ja, was passieren kann mit Eisbergen. Wenn man nämlich zu nah daran vorbeigeht, dann gibt es immer Sachen, wo nicht genug Rassismus-Sensibilität vorherrscht. Und diese Sensibilität für das Thema Rassismus, die variiert ganz stark in unserer Gesellschaft. Bei Nicht-Rassisten, das sind alles keine Rassisten, aber die Sensibilisierung, Rassismus zu erkennen und wirklich zu wissen, wann ist was Rassismus, die ist ganz gering in unserer Gesellschaft ausgeprägt. Und das möchten wir ändern, weil je weniger Wissen über Rassismus und über die Wirkmechanismen, Rassismus ist nämlich kein System, es ist ein System, es ist nicht diese Aneinanderkettung von individuellen Erfahrungen, es ist ein System. Und je weniger Wissen über dieses System in der Gesellschaft vorherrscht, desto einfacher haben es dann am Ende die echten Rassisten, möchte ich jetzt mal so sagen. Weil das fällt dann auf fruchtbaren Boden. Rassismus gedeiht da, wo nicht genug Ahnung da ist. Und da gedeiht dieses Gedankengut sehr. Und wenn wir die Sensibilität erhöhen, dann schaffen wir das auch, mehr Toleranz in der Gesellschaft automatisch zu kommunizieren. Und natürlich, last but not least, Change. Wir wollen Veränderungen bewirken. Ja, wir wollen auch Gremien beraten. Darüber, wie sie einfach mit bestimmten Vorfällen umgehen, wie bestimmten Problematiken, hitzigen Situationen umgehen, möchten wir Verbände, Gremien, Firmen, wenn die Fragen haben zu Rassismus im Sport, wenn die unsere Expertise brauchen, dann sind wir auch dafür da, dann sehen wir uns dafür verantwortlich, auch diesen Veränderungstransfer auch mit anzuregen. Ja, weil so eine gewisse Transformation braucht der Fußball, weil ab einem bestimmten Level in der Entscheider-Ebene Ebene, ich gender das jetzt mal ganz bewusst nicht, in der auf der Entscheiderebene, dann sieht man meistens nicht mehr das Bild, was eigentlich die Sportvereine und die Fußballvereine ganz klar haben, nämlich eine hyperdiverse Gesellschaft. Ja, unsere Nationalmannschaft ist ein hyperdiverses Abbild unserer Gesellschaft. Das findet sich aber in den Entscheiderebenen auf den Trainerposten auch nicht wieder. Ja, wir haben jetzt mit unserer Kompanie, glaube ich, seit langer Zeit, seit Valerian Ismail, möchte ich sagen, wieder den ersten schwarzen Cheftrainer eines Bundesliga-Teams. Und da sieht man ja auch, dass wenn möglichst viele, wenn wir diese Strukturen dahingehend ein bisschen diverser gestalten können, dann hilft das auch so ein bisschen, diese vorangegangenen Punkte umzusetzen. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Transformation auf bestimmten Ebenen.
Um auch durchaus auch ein Klischee zu bedienen, frage ich dich aber, erreicht ihr denn dann die, die in der Kreisliga irgendwo im tiefsten Osten spielen? Und wenn da die Zuschauer oder auch die Spieler einen farbigen beleidigen und wenn ich da hingehe, ich da bin und sage, pass mal auf, du hast den gerade rassistisch beleidigt, hat er da überhaupt einen Sinn für? Will er sich mit mir überhaupt auseinandersetzen? Oder wie groß
Ja.
und da die, auch die Erwartung auch dann an der Basic, dass sie dann auch das umsetzen können.
Also, was die Basis betrifft, setzen wir ein sehr hohes Erwartungsmodell an uns selbst. Müssen wir auch, ja. Weil es ist sehr viel, Rassismus findet dort statt, der keine prominente Bühne hat, wo wir nicht ewig lange 5 Wochen diskutieren in allen möglichen Medien drüber, sondern das bleibt im Verdeckten. Da hast du niemanden. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich habe Ende 90er, Anfang Nuller in Sachsen-Anhalt Kreisliga-Fußball gespielt. Und ja, es ist heftig, was passiert ist. Aber, und da kommen wir wieder zu der Struktur, ein Schiedsrichter, wenn ich den auf Rassismus angesprochen habe, egal von wem es kam, Fans, Gegenspieler, Mitspieler, dann war die Antwort, die ich immer gekriegt habe, da rein, da raus. Musst du nicht drauf hören. Das ist der Umgang mit Rassismus. So. Und die Schiedsrichter haben eigentlich gar keine richtige Handhabe, sind gar nicht gut genug geschult, glaube ich, auf diesen Ebenen, um wirklich mit Vorfällen richtig gut umgehen zu können. Ich hatte mal ein Beispiel, was ich ganz gerne immer erzähle. Eines meiner ersten B-Jugendspiele war das. Da sind Neonazis ans Spielfeldrand gekommen und haben mich mit allen möglichen Beschimpfungen belegt, die es im Rassistenrepertoire gibt. Und der Schiedsrichter hat nichts gemacht, gesagt, da rein, da raus, muss ich nicht drauf hören. Und war ihm auch irgendwie egal. Aber als einer der Neonazis auf das Spielfeld mit einem Fuß getreten ist und versucht hat, an mir zu greifen, da hat er abgepfiffen. Ja, und er hatte ihm gesagt, was für Sanktionen drohen, wenn er unbefugt das Spielfeld betritt. Nanananana. Und dann ist so eine Sanktionsspirale. Das ist jetzt 20 Jahre her, ja. Aber nur mal so, um zu verdeutlichen, was ist denn überhaupt der Umgang mit Rassismus in der Kreisliga? Was ist denn der Umgang mit Rassismus auch in der Youth League, wo es damals vor 3 Jahren, glaube ich, auch erst einen Vorfall gab, wo man gesagt hat, ja, der Spieler hat ihn zwei Hin- und Rückspiel durchbeleidigen können, rassistisch. Aber was sollen wir machen? Sollen wir vom Platz gehen? Dann wird es 3-0 für die gewertet. Also, was ich dann auch immer gerne sage, ist, dass der Wettbewerbsgedanke und der Leistungsgedanke wirklich tiefgreifenden Veränderungen in dem Ganzen manchmal auch im Weg steht. Ja. Und ich sage jetzt nicht rote Karte gegen Rassismus per se, aber so oft wie dieses Claim Rot gegen Rassismus oder rote Karte, wir zeigen Rassismus, die rote, so oft wie das fällt, muss ich dir sagen, ganz ehrlich, Olli, ich habe noch keinen Rassisten gesehen, der rot gekriegt hat. Also, oder ich weiß nicht. Also, es gibt bestimmte Sachen, die einem auch Hoffnungen machen und es gibt bestimmte Sachen, die angestoßen werden. Aber in der Basis müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, in die Ausbildung der Trainerinnen rein. In die Ausbildung der SchiedsrichterInnen. Da müssen wir zumindest wissen, wie die abläuft. Oder vielleicht können wir irgendwann mal auch Impulse setzen, was das betrifft. Ja, also sowas. Dafür Awareness dann zu schaffen für das Thema ist, glaube ich, in der Struktur eines Menschen, der im Sport tätig ist, muss das schon Thema sein, denke ich. Rassismus-Sensibilität.
Ich finde es ja, wenn wir dann in den Profifußball gehen, teilweise ja auch surreal, nicht zu erklären, dass tatsächlich gibt es ja auch Menschen, aus welchen Gründen auch immer, das brauchen wir nicht zu diskutieren, die haben halt diese rassistischen Gedanken. Aber wenn dann ihr Spieler, der eine andere Hautfarbe hat, aber das entscheidende Tor in der 93. Minute schießt, liegen sie dann trotzdem in den Armen und rufen seinen Namen. Das ist ja alles eben auch eine Art und Weise von Schizophrenie.
Ja, total. Also ich war im Stadion auch, kann ich auch sagen, es war im Westfalenstadion. Ist schon ein bisschen länger her, aber da hat einer beim Eckball den schwarzen Gegenspieler rassistisch beleidigt und am Ende hat Everton dann das Siegtor geschossen und hätte am liebsten alle um sich umarmt. Ja, und das war der größte für ihn. Und das ist manchmal. Also ich glaube, in dieser tiefen Suppe müssen wir gar nicht drin rumrühren. Das ist so absurd. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Jedoch verdeutlicht das eigentlich auch einen ganz, ganz positiven Effekt, weil Fußball ist etwas, was uns nochmal ein bisschen zusammenbringt. Ich habe wirklich bis heute, fahre ich sehr gerne zum BVB. Ich gehe auch gern zum KSV. Die haben jetzt auch bald Pokalfinale, Klopf auf Holz. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das dann morgen, Hessen-Pokalfinale. Wir drücken mal die Daumen. Aber ich fahre natürlich auch immer zum BVB. Und da habe ich auf verschiedensten Ebenen, in allen Stadien, wo ich bin, ne, wo der BVB dann auch spielt, in der Bundesliga, auf verschiedensten Ebenen mache ich dann Erfahrungen. Die sind alle auf ganz, ganz verschiedenen Levels. Und ich möchte auch sagen, zwischen Rassist und Antirassist gibt es ganz viele Graustufen da draußen. Und bitte hört uns auch mal zu. Ich erkläre meistens immer nur das Grau. Weil bei diesen Knetköppen, von denen du gerade gesprochen hast, müssen wir ja gar nicht darüber diskutieren. Worüber ich diskutiere, sind die ganzen vielen Graustufen. Letztens war ich gegen Mainz beim BVB, wie oft mir in die Haare gepackt wurde, ungefragt bei diesem Spiel, allein wieder, ne? Das ist etwas, das sind so ganz kleine Grenzüberschreitungen, die aber eine sehr, sehr lange Historie in mir drinne haben, weißt du? Und ich wünsche mir einfach nur, dass Leute, die nicht oft, die jubeln zwar einem schwarzen Spieler zu, aber man merkt, dass die nicht viel mit schwarzen Menschen in Kontakt kommen. Weil die Sensibilisierung erst wirklich richtig eintritt, wenn man Empathie, wenn man wirklich einen Austausch hat mit jemandem. Man kann auch Jugendliche, die in den 90er Jahren Tupac und Biggie Smalls und Wu-Tang Clan T-Shirts anhatten, haben mich manchmal auch rassistisch beleidigt. Ja, es ist ein schmaler Grat manchmal. Aber die Kultur ist immer so ein Türöffner. Das ist ein Türöffner für uns. Ich weiß nicht, ob es eine Person gibt, die mir widersprechen würde, wenn ich sagen würde, Leonardo Dede ist zum Beispiel einer der absoluten Legenden vom BVB. Der ist bei uns geblieben, als wir wirklich keine Knete hatten, hatte Angebote aus Italien noch und nöcher. Der ist mit dem Herzen Borusse. Und niemand würde jemals in Frage stellen, dass der ein Teil von unserer Vereins-DNA ist, sage ich mal. Ja, Top 5 BVB-Legenden, würde ich sagen. Und dennoch gibt es unter all diesen Menschen, die das sagen, trotzdem Leute, die Menschen, weil sie woanders herkommen, weil sie aus einem anderen Grund aus einem Fernland gekommen sind, nicht tolerieren. Aber DD lieben. Diesen Widerspruch, da würde ich gerne rein. Und da ist es auch ganz wichtig, in den Stadien und vor allen Dingen in der Fan-Organisation, in der Fan-Selbstorganisation, in den Fan-Initiativen reinzugehen. Ich habe gar kein Problem, damit reinzugehen. Ich gehe sehr gerne in den Austausch mit Ultras, ich gehe sehr gerne in den Austausch mit Fan-Initiativen. Ladet mich gerne ein. Ich war in Gelsenkirchen, ich war in Hannover, ich komme nach Chemnitz, ich komme überall hin und ich tausche mich beinhart aus über, wie seht ihr das? Wie ist es in eurem Stadion? Ich gehe auch gerne hin mit euch und sage euch, wie man als schwarzer Mensch euren Stadionbesuch erlebt, weil die Ränge, ja, das sage ich beim KSV auch manchmal, die Ränge bilden noch nicht die Diversität unserer Mannschaft ab. Und da sind wir mit dem Vorstand, der sagt dann auch, ja, das ist eigentlich unser Ziel. Ja, die Diversität sollte auch auf den Rängen attraktiver werden. Und wir sollten auch einladend sein für Menschen, die anders aussehen, sich in den Verein zu verlieben. Warum denn nicht? Wir haben doch tolle Vereine hier.
Warum gibt es diese Probleme mit andersfarbigen Menschen überhaupt? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wenn einer Probleme hat, sich zum Beispiel mit schwerstbehinderten Menschen auseinanderzusetzen, weil es vielleicht auch eine Distanz ist, weil es vielleicht nicht weiß, dass man da Berührungsängste hat. Da habe ich ja vielleicht noch irgendwo einen Hauch von Verständnis für. Aber doch nicht mit andernfarbigen, die auch in Deutschland geboren sind, die ganz normal das Bier trinken. Wie ich und du, die Currywurst futtern, die genauso also sich freuen, wenn die Borussia das 2 zu 0 schießt. Es ist doch alles
Ja.
genau das Gleiche.
Es wirkt erstmal vielleicht auch nicht wie das Gleiche. Und ich bin jetzt ostdeutsch, ohne Konfession aufgewachsen. Wenn aber meine Frau mitkommt ins Stadion, die trinkt, ja, die trinkt Bier, aber die kriegt, isst keine Currywurst. Und wenn wir sagen, dass wir unsere muslimischen Brüder mitkommen, die trinken dann vielleicht ein alkoholfreies Bier. Aber die essen auf gar keinen Fall die Currywurst. Ne? Die würden die Rinderwurst essen. Und da finden sich schon so kleine Feinheiten wieder. Das Stadion hat das Potenzial, ein Begegnungsraum zu sein. Man muss sich aber auch wirklich immer darüber im Klaren sein, dass wenn man einer Minderheit angehört, es auch immer harte Arbeit ist. Glaub mir, ich bin damit aufgewachsen. Ich fahre zum BVB, seit ich 14 bin. Das sind jetzt schon sehr viele Jahre. Ja, ich fahre dahin. Ich kenne meine Pappenheimer. Man kennt mich jetzt auch hier ein bisschen an ein paar Ecken inzwischen auch schon, weil ich auffalle. Auch, aber die Tatsache, dass ich auffalle, ist auch, spricht auch dafür, dass ich die Gesellschaft in Deutschland schneller entwickelt hat als die Fangemeinschaft beim BVB zum Beispiel oder in weiten Teilen auch der Bundesliga. Und wenn du fragst, wo es herkommt, Rassismus, wir reden nicht von einer individuellen Rassismuserfahrung. Ja, wir reden, wenn ich von Rassismus spreche, rede ich von einem Wurzelwerk, einem System, was ineinander verschachtelt ist und wo ganz viele Momente in unserer Gesellschaft es gibt und ganz viele Felder es gibt, die Rassismus begünstigen. Und der Ursprung dessen liegt im Kolonialismus. Ja, weil wir müssen immer weiter zurückgehen. Roots sind ja die Wurzeln und wir gehen, wenn wir an die Wurzeln von rassistischem Denken zurückgehen, weißt du, in welcher Stadt wir da landen? Auch. Wir landen in einigen Städten, aber an welcher Stadt wir nicht vorbeikommen, sagen wir es so. Kassel, die Stadt, in der ich jetzt heute mit meinem Raumschiff sitze. Ja, Kassel, die Stadt, in der ich seit 2010 lebe, seitdem ich dann aus dem Osten hergezogen bin, aus Wernigerode im Harz, wo ich ursprünglich herkomme. Aber Kassel, interessante Konnotation mit dem Kolonialismus, den es ja auch in Deutschland gab. In Deutschland fiebt man ja immer den Kolonialismus, weil er so ein bisschen nach Frankreich und nach Portugal und nach Spanien gerne und nach Großbritannien. Aber es gab ja natürlich auch in dem, was Deutschland heute ist, in den Bereichen gab es ja natürlich auch Kolonialismus und auch einen großen Völkermord an den Herero und Nama. Aber wenn wir da eintauchen, brauchte es ja etwas, um Kolonialismus und Sklaverei zu rechtfertigen. Und daraus entstanden ist zum Beispiel von einem Phrenologen, das ist so diese Schädelkunde, die belegen soll, dass einige Leute, so eine Scheinwissenschaft, die belegen soll, dass schwarze Menschen, asiatische Menschen weniger wert sind als weiße Menschen. Also man brauchte einen wissenschaftlichen Grund, um zu sagen, ja, hier, wir liebe deinen Nächsten, aber das hat Ausnahmen. Es ist nicht jeder unser Nächster. Ja, und deswegen, um das zu beweisen, dass ihr nicht zu uns gehört, schaffen wir eine Pseudowissenschaft, die belegt, dass ihr nicht gleichwertig seid. Und das ist, Samuel Sömmering hat hier von einem der Landgrafen in Kassel diese Studien an schwarzen Schädeln bezahlt bekommen, dass er das belegt und die Ursprünge der Rassenlehre formuliert, auf die sich erst Jahrzehnte später Adolf Hitler berufen sollte. Ja, also diese Verwurzelungen von rassistischem Denken sind tief verwurzelt in der Entstehung der kolonialen Beziehungen und der kolonialen Denkweisen, die über unsere Sprache, und da kommen wir ja auch zu den Beschimpfungen, die dann sind, diese Beschimpfungen sind exklusiv alle zurückzuführen auf koloniale Zuschreibungen, die schwarze Menschen schon immer gekriegt haben. Das ist ganz klar belegbar. Sprache vergisst nicht so schnell wie wir. Und bestimmte Formulierungen bist du bestimmt auch schon öfters drüber gefallen, dass der Nehmer gesagt hat, Moment mal, diese Formulierung stammt ursprünglich daraus. Und dann bist du aus allen Wolken gefallen plötzlich. Geht uns allen so. Ja, unsere Sprache hat ganz viele Fallstricke, wo wir sagen, ach du Gott, wie vorchristlich ist das denn? Daher kommt das Wort, oh, das benutze ich nie wieder. Und wenn es mir rausschaut, sorry. Ja, also wir alle kennen das. Und wenn du nach den Ursprüngen fragst, es gibt eine Antwort. Kolonialismus und Neokolonialismus natürlich.
Sprache ist ein wunderbares Beispiel, denn wir haben ja seit einigen Jahren ist es ja so, tatsächlich auch, was die deutsche Sprache angeht, ja auch Änderungen vollzogen, indem wir dann auch sagen, du hast es eben auch gesagt, Schiedsrichterinnen und so weiter, arbeiten damit. Wir lernen ja dazu.
Ja,
Ja,
ja.
oder das könnte doch beim Rassismus doch genauso funktionieren, dass wir tatsächlich sensibler werden, weil wir drauf gestoßen werden und sagen, hey, Stimmt, also ich ändere schon meine Sprache, ich ändere mir jetzt auch meine Verhaltensregeln.
Da bin ich auch so ratlos wie du, warum das so schwer vonstatten geht. Ich bin wieder hier in meiner Heimatstadt in Kassel. Da gibt es auch eine Mohrenapotheke. Ja? Wir von der ISD, wir haben alle möglichen M-Wort- und N-Wort-Straßen und Sachen. Wir kämpfen dagegen, dass das jetzt mal ein bisschen reflektiert wird, dass diese Kolonialsprachen, die uns unser Leben lang schon verletzen und unseren Selbstwert angreifen sollen, weil das ist der einzige Grund, warum die da sind, ist, uns abzuwerten als Menschen. Und wenn wir Kinder haben, wenn wir da haben, dann hüten wir wollen wir den Selbstwert von denen hüten. Und wir wollen alles fernhalten als Mamas und Papas und große Geschwister, wollen alles von denen fernhalten, was ihren Selbstwert angreift. Und diese Sprache ist verankert in unserem Bildungssystem. Diese Kolonialsprache ist verankert in unseren Straßennamen. Wir haben gerade über Samuel Sömmering geredet, einen der Urheber der Rassentheorie. Mitbegründer der Rassentheorie. Der hat hier in Kirch-Dittmold in Kassel einen Platz nach sich benannt. Und wenn du in Städten mit Kolonialvergangenheit danach fragst, warum diese rassistischen Kolonisatoren denn heute noch hier geehrt werden mit Plätzen und Straßennamen, ja, dann wird im Fall von, weiß ich auch nicht, Samuel Sömmering gesagt, ja, der hat aber auch Penicillin
Ja.
mitgemacht. Und dann sage ich, ja, toll. Ein Gegengift, aber ein riesengroßes Gift, was heute noch wirkt, hat er auf die Menschheit losgelassen, ein Virus. Was ist dann wohl, das ist immer so die Wertigkeit. Aber wir können auch gerne bei Sprache bleiben, weil das geht ja dann nicht weiter. Weil wir Linksliberalen, wir sind ja natürlich auch so, wir sagen so, pass auf, wenn wir da sagen, die Sprache muss man hinterfragen, das geht auch noch ganz weiter. Wir sagen SchiedsrichterInnen, unsere Sprache hat sich auch schon immer weiterentwickelt. Ja, alle Sprachwissenschaftler, die man findet, oder fast alle, werden das bestätigen, dass Sprache immer schon was Dynamisches war. Die Jugend wollte schon immer auf der ganzen Welt anders reden. Als du 17 warst, hast du dich garantiert nicht ganz so angehört wie deine Großeltern. Und bei mir war es genauso wenig. Und jetzt höre ich mich auch anders an. Und mein Sohn, du weißt ja, wie es dann so weitergeht, ne? Und da finde ich immer ganz interessant. Es gibt ja aus dem rechteren Spektrum, die haben ja diesen Kampf um die Sprachung so zu einem Kampf um die Deutungshoheit gemacht. Also die Linksliberalen, die zerren dran, wir wollen, dass nicht mehr gesagt werden. Und die Rechten sagen, ah, die Sprachpolizei und sowas alles. Ich finde aber ganz interessant, man hat ja auch belegt bekommen, dass Zustimmung zu rassistischen und rechtsradikalen Gedankengut im Sport, also bei den Leuten, die einem Sportverein zugehörig sind, höher ausgeprägt sind. Also wir haben jetzt keine Ausrede mehr, ja, zu sagen, wir müssen hier ganz besonders das Thema angehen, weil es ist ein ganz besonderes Brennglas ist, wo wir uns bewegen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ja, wenn wir es um Pronomen geht, regen sich viele Leute auf. Nein, er und sie gibt nur noch Frau und Mann. Aber kannst du mir einen Dortmunder sagen, der das böse Wort mit SCH, ich habe es jetzt auch schon gesagt, der Schalke sagt, ich sage das ganz bewusst, weil ich auch ein bisschen zwischen Burgfrieden, westfälischen Frieden bin, zwischen Dortmund und Schalke, weil ich die vermisse in der Bundesliga. Aber wir machen alle Bögen drum, Gelsenkirchen nicht auszusprechen. Wir sagen Herne West. Und wenn die in Gelsenkirchen, die Blauen, die sagen auch nicht Dortmund, die sagen Lüdenscheid Nord. Ja, und jeder macht auch wirklich, ich kann es dir sagen, ich war auch viel unterwegs, ne, bei Trinkhoffs und hin und her, ne, im Ruhrgebiet, in den professionellsten Settings, die du dich vorstellen kannst, wo der Fußball hinreicht. Auch da sprechen die das nicht aus. Du weißt, wie es ist, ne? Du weißt, wie es ist. Greuther Fürth, Nürnberg, Hannover, Braunschweig, you name it, ja? Da gibt es ganz viel Sprachverbote, wo das Kind es schon lernt, dass man das nicht, sagt man das böse Wort mit SCH? Das ist in Dortmund ein ganz anderes Wort mit SCH. Und das ist ganz einfach. Das würden die niemals sagen. Aber da ist es dann zu viel. Ja, also wir müssen darüber vielleicht mal so eine Einfallschneise, würde ich mir immer wünschen, Olli, weißt du, dass wir mehr solche Dialogräume haben, wo wir auch nicht nur ernsthaft drüber reden. Ich bin jemand, der vermittelt auch gerne ein bisschen süffisant, bisschen mit einem kleinen Schmunzeln, ja. Es ist ein ernstes Thema. Ich nehme Sachen auch ernst, aber mir gibt es auch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, ein bisschen mehr Kraft, weil es gibt nichts Ausgelaugteres, als dich abends ins Bett zu legen nach einem Vorfall, wo du extrem Rassismus ausgesetzt warst, dein Kind vielleicht auch noch dabei war. Das ist etwas, was nochmal schwerer nachzuvollziehen ist. Das trifft nochmal tief und jeder schwarze Mensch hat auch einen anderen Umgang damit. Was bei mir okay ist, im Umgang ist bei dem nächsten, bei der nächsten vielleicht gar nicht okay. Und deswegen brauchen wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir brauchen mehr informelle Räume, wo wir uns mal begegnen. Ich bin dankbar für auch die Konversation, die ich mit AfD-Wählern am Stadion führe. Weil sonst hätte ich gar keinen Raum überhaupt irgendwann mal. Die sehen mein Trikot und eine kleine Zugehörigkeit haben wir ja. Und wir können zumindest mal, ohne uns die Köpfe einhauen, 3, 4 Sätze miteinander reden, ohne uns gegenseitig ins Wort zu fallen. Das ist das, was die Gesellschaft braucht, weil ich glaube, diese Spaltung geht voran. Wir wollen zeigen auch, wir migrantische Community, wir wollen auch zeigen, wir sind auch verschieden. Wir haben ganz verschiedene Backgrounds, wir haben ganz verschiedene Expertisen, wir kommen aus verschiedenen Richtungen. Und wenn wir das schaffen, hyperdivers, die wir in uns auch sind, als migrantische Menschen, wenn wir das schaffen, dann können das weite Teile der Gesellschaft auch. Wir brauchen nur die Räume. Und da sind Sportvereine, ist Sport genau das Richtige.
Guter Gedanke noch. Fußball bewegt Massen, sowohl in die Stadien als auch in die ganzen Vereine, Amateurvereine, definitiv. Andere Sportarten haben diese Massen nicht so zwingend. Findet denn da auch Rassismus so statt? Also ich habe zum Beispiel, also mir ist es, wahrscheinlich bin ich dann auch blind oder taub. Ich habe viel, viel, war ich beim Basketball, da ist es mir nicht aufgefallen. Eishockey auch nicht. Ist es ein Fußball in An- und Abführung Phänomen?
Nein, natürlich nicht. Der Fußball hat eine besondere Stellung als Sportart Nummer eins. Er hat eine besondere Reichweite, die für uns, wenn wir Sachen erklären wollen, einfach schärfere Kontraste haben. Deswegen fallen wir auch wieder in den Konversationen ganz oft in diesen Fußball zurück. Aber im Sport ist ganz oft der Blick nicht genau genug, nicht, der reicht manchmal nicht tief genug. Du siehst im Basketball sehr viel schwarze Spieler. Du siehst alle, die in der Basketball-Bundesliga spielen, die jetzt aktuell spielen, hatten natürlich in den 90er Jahren die einschlägigen Vorbilder. Die haben alle schwarze Menschen als Poster in ihren Jugendzimmern gehabt, die verehren Michael Jordan, Kobe Bryant und Magic Johnson. Das ist ja klar, ne? Aber auch gerade in dem Feld müssen wir genau hingucken. Weil da ist nämlich diese Wasseroberfläche ist vielleicht noch so ein bisschen trüber und undurchsichtiger. Und wir sehen dann auch auf den verschiedenen Ebenen, die es gibt, immer wieder ähnliche Muster, die dort sind, die dort stattfinden. Und gerade wenn es eine Sportart wie Basketball ist, wo dieses Selbstverständnis, ja, wir verehren ja alle diese Spieler, das ist genau das Beispiel, was du gerade gebracht hast, der Stürmer, der dann trifft und dann der Rassist, der sich freut, der gerade noch beleidigt hat. Genau das Beispiel ist es. Und in diesen Trugschluss dürfen wir nicht reingeraten. Sensibilität für bestimmte Themen, wenn wir die erhöhen, sehen wir plötzlich ganz andere. Wir haben den Röntgenblick wie Superman dann irgendwann, dass wir sehen, aha, dieses Muster, das kennen wir. Ja, diese Zuschreibung. Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen von dieser Zuschreibung, die man vielleicht gar nicht identifizieren würde. Im Fußball, ich bin spät zum Fußball gekommen, weil ich Bolzplatzkind war. Ich sag dir, Olli, ich habe im Fußball erst beigebracht gekriegt, dass ich schnell bin. Ja, schwarze Spieler sind halt schnell. Ne? Schwarze Perle, Lauf, haben sie gesagt. So, ich kann es meinen Sportlehrer gerne fragen. Ja, danach kannst du gerne recherchieren als journalistische Sorgfaltspflicht. Der wird dir bestätigen, dass ich nicht schnell bin, dass ich nicht schnell war. Aber irgendwie, und das wieder Empowerment, ne? Es ist eine rassistische Zuschreibung zu denken, dass schwarze Spieler per Genetik schneller sind als weiße Spieler. Das ist nicht belegbar. Ja, es gibt viel ganz andere Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass du schneller läufst als deine ethnische Zugehörigkeit. Aber losgelöst davon hat mein Trainer mir eingetrichtert, dass ich schnell bin, haben meine Mitspieler mir das im Training auch vermittelt, dass ich schnell bin. Und wenn alle dran glauben, inklusive deines Gegenspielers, dass du schnell bist, dann bist du schnell. Das ist das Geile an dem Empowerment-Effekt, der da drin steckt, weißt du? Und ich glaube, diese Zuschreibungsarten, die gibt es auch, gerade in der Basketballfalle dürfen wir nicht reintappen. Wir verehren die alle, wir lieben Michael Jordan und die ganzen Superstars, ja, aber genau in dieser Nuance gibt es gerade ganz viele tote Winkel, in denen man Rassismus nicht erkennt, weil es ist immer noch unsere Gesellschaft, die dort zusammen Sport treibt. Und da wirken andere Mechanismen als in der NBA. Das sind wir eben noch nicht. Und wenn du mich nach Basketball fragst, konkret, ein vielleicht subtileres Beispiel ist, kann ich dir ganz eindeutig nennen, die Art und Weise, wie Dennis Schröder gesehen wird, im Gegensatz zu den Wagner-Brüdern. Wenn du dir anguckst, wie der gewertet wird und wie die beiden gewertet werden, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Dennis Schröder ist als Kapitän, hat er die Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt. Das hat nicht mal Virkules geschafft, dem jedes Monument hier im Sport Deutschland zusteht mit den ganz Großen. Er ist im Olymp. Aber nichtsdestotrotz hat er ein Husarenstück vollbracht und bekommt für mich zu wenig Liebe. Das ist nicht nur in einem System, wo schwarze Spieler Schwierigkeiten haben, ist nicht nur zu viel Hass. Es ist manchmal auch zu wenig Anerkennung und zu wenig Wertschätzung da. Ich glaube, Dennis Schröder wird nicht genug gewertschätzt. Und
Interessant.
zu kritisch gesehen, tatsächlich auch.
Kritisch gesehen werdet ihr auch mal ganz kurz zum Ende. Wie gesagt, euch gibt es so offiziell im Rahmen gute 3 Monate. Wie ist die Resonanz? Werdet ihr wahrgenommen? Habt ihr die Wertschätzung, die ihr benötigt?
Ich muss aktuell schon sagen, ja. Es kommen einiges an positiven Rückmeldungen was meine Engagements bisher betrifft, auf denen ich auch war, die Veranstaltungen, die ich besuchen durfte über Roots, sei es jetzt in Hannover, Gelsenkirchen. Bei der Akademie für Fußballkultur bin ich sowieso in Nürnberg viel aktiv, aber in Kürze auch. Und bei Sport 2000 jetzt aktuell gerade auch in Kirchentelensfort bei ERIMA durfte ich sprechen und habe sehr, sehr angenehme und wertschätzende Momente erlebt. Kann man natürlich nie ausschließen, dass mal das Gegenteil passiert, dass wir auch mal, ja, also kritisch hinterfragt werden darf man natürlich auch im Rahmen. Wir wollen uns ja natürlich auch immer weiterentwickeln und wir möchten natürlich auch in Dialog bleiben mit Menschen. Wir wollen auch besser werden. Wir wissen, dass wir uns sehr viel vorgenommen haben, dass es eine große Mammutaufgabe ist. Wir wollen uns weiterentwickeln stetig. Die Arbeit nach innen, die machen wir, die notwendig ist, um stark nach außen aufzutreten, weil das ist bei Communities immer so, das, was du nach außen projizierst, musst du auch nach innen rein investieren, sonst entsteht so ein Missverhältnis. Also wir sind bestärkt gerade, wir sind sehr ambitioniert, wir haben Selbstbewusstsein, weil wir einfach unfassbare Expertise haben in unseren Reihen. Und aktuell möchte ich sagen, dass es schon Anklang findet. Wir fühlen uns gehört, würde man sagen, auf der Community-Sprache.
Das finde ich auch gut so. Ich werde das weiterhin unterstützen und immer wieder und euch helfen, wenn es immer irgendwie geht. Meldet euch gerne, wenn ihr Hilfe braucht, wo ich helfen kann, weil ich finde das ein ganz, ganz tolles und ganz, ganz wichtiges Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und es soll nie endlich sein, es soll unendlich sein und alles das bewegen, was bewegt werden muss.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Olli. Danke für die Einladung. Danke für die Plattform, weil darauf kommt es nämlich auch immer an, ne? Wir brauchen Plattformen, um gehört zu werden. Wenn man mehr Privilegien hat, ist es immer die Aufgabe, je mehr Privilegien du hast in der Gesellschaft, desto mehr stehst du im Dienst, diese Privilegien nutzbar zu machen für Menschen, die sie nicht haben. Also gerade im Journalismus ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Und solange es so Menschen auch wie Ronny Blaschke gibt, mit seinem Buch Spielfeld der Herrenmenschen, der wirklich seinen Dienst in die Sache stellt und uns auch immer auf Podien einlädt und uns Plattformen gibt, genau das brauchen wir. Und wenn es mal im Stadion irgendwas Beklopptes gibt, dann ist es auch ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt eine Beleidigung für uns alle, dass du jetzt hier so ein Schrumpfkopf bist. Das nehme ich persönlich. So Rassismus müssen wir in der Gesellschaft endlich alle persönlich nehmen, weil es schädigt auch dich. Ein Rassist, der im Stadion unbehelligt seinen Scheiß von sich geben kann, schädigt alle. Alle nehmen Schaden. Nicht jeder ist direkt betroffen, aber alle, die gesamte Gesellschaft nimmt immer Schaden. Und deswegen laut sein, aufstehen und sagen, halt die Klappe, du Idiot. Das hilft.
Wo man sagt im Podcast, halt die Klappe, du Idiot, aber in diesem Sinne sind wir am
Wir haben
Ende.
die Klappe aufgerissen.
Ja, die Klappe
Ja,
aufgerissen.
genau. Sehr
David Zabel,
gut.
vielen Dank für deine Zeit, für diese Einblicke. Das war hochspannend und ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander reden.
Ciao, ciao.